Gute Leute, das Hamburg-Gespräch mit Lars Meier, jetzt.
Heute ist bei mir zu Gast Marvin Willoughby. Moin, moin.
Moin.
Du bist gebürtiger Hamburger, ehemaliger Basketballprofi, hast unter anderem 35 Länderspiele absolviert und mit Dirk Nowitzki zusammengespielt. Bist heute sportlicher Leiter und Geschäftsführer der Hamburg Towers, Bundesverdienstkreuzträger und Vater von zwei Kindern. Marvin, du bist 2,02 Meter groß und damit der längste Gast, der bis hier im Podcast war. Ist die Größe manchmal ein Hindernis?
Kommt auf die Türrahmen an, ne? Oder die Betten. Im normalen Leben ist 2,02 Meter so an der Grenze. Also ein normales Auto und ich habe ein Übergrößenbett, ne? Also da geht's dann los. Also wenn man sich wirklich wohlfühlen will, muss man schon so ein bisschen Anführungszeichen investieren. Denn den normalen Standard ist 2,02 Meter eigentlich nicht der, ne? Da passt man nicht mehr rein. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Sonst gibt es blaue Flecken auf dem Kopf.
Wird wahrscheinlich auch in günstigen Business-Hotels schwierig sein. Musst du immer eine Kategorie mehr nehmen? Oder?
Nee, in den meisten Hotels sind ja offene Enden in Betten. Das ist aber auf jeden Fall für uns also auch ein Team, wenn wir traveln, also ne, wenn wir reisen.
Dann gibt es ja noch mehr von dir, ne?
Stimmt. Ja, ganz genau. Das ist, aber bei den meisten Hotels gelernt, also ich weiß gar nicht mehr, wann das letzte Mal im Hotel war, wo nicht ein offenes Bett war. Mhm. Und solange es dann so eine Doppelbettgröße ist, kann man sich auch so ein bisschen querlegen. Ne?
Querlegen. Was für eine Schuhgröße hast du?
49,5.
So, da wird es doch aber lustig, oder? Bei der Auswahl. Ich meine, ich sag mal, berufsbedingt darfst du Turnschuhe tragen, das, was alle anderen ja auch gerne tun oder viele. Aber wie ist das so mit Lackschuhen oder Lederschuhen? Hast du überhaupt welche?
Ja. Nur mal so sagen, es ist schon so ein Stechen im Herz-Thema, weil man über das Leben...
Deswegen spreche ich es ja an, weil ich mit meinen 1,93 habe manchmal Probleme in gewissen Lebenslagen.
Also als junger Mensch vor allen Dingen, ne? Als ich dann halt nicht so in der Lage war, die Schuhe zu kriegen, die ich dann wollte in dem Sinne oder die coolen, ich habe gerade gestern erzählt von so geilen roten Lack-Nikes, die ein Kollege dann hatte, die ich unbedingt auch haben wollte, die es aber nicht in meiner Größe gab. Das war dann schon frustrierend oder auch ne Kleidung, die du cool findest. Das gibt es halt in der Größe nicht und das ist dann schon ein bisschen doof. Was jetzt aber Schuhe betrifft, wenn du dann im Sport arbeitest, das tue ich ja seit vielen, vielen Jahren, war es dann so, dass der eine oder andere Unternehmer auch froh ist, wenn du seine Sachen trägst und dann kriegst du eigentlich alles irgendwie. Also ich habe jetzt, weiß nicht, wenn ich das letzte Mal mir Schuhe gekauft habe, obwohl so, wenn man wirklich Lackschuhe, da muss ich auch in so Übergrößenläden gehen, um eine Auswahl zu haben. Ne? Wenn wirklich Ausgehschuhe irgendwie, ne? Also Anzugsschuhe, da muss man dann eigentlich schon in so Übergrößenläden gehen. Aber heutzutage gibt es ja viele Marken, die dann auch so ein bisschen Casual-Sneaker machen und so oft sieht man mich, glaube ich, auch nicht im Anzug. Also ist nicht so meine Arbeitsklamotte. Also ich mache das sehr selten.
Jetzt sind wir ja grundlegend hier ein optimistisches Gespräch. Ja. Was hat es denn für Vorteile, die Körpergröße? Also außer, dass du dadurch prädestiniert warst, Basketballer zu werden. Wobei du da ja noch fast zu den Kleineren gehört hast, oder?
Ja, ich war immer so Mittelmaß. Also ein bisschen über der Mitte ein bisschen. Vorteile, das ist eine gute Frage. Was für ein Vorteil?
Ich hoffe, da kommen noch mehr gute Fragen. Das sagt man immer, wenn man nicht weiß, was man antworten soll. Aber da findest du doch bestimmt was. Nee, oder?
Ich überlege wirklich.
Hast du mehr Schlag bei den Frauen gehabt dadurch, dass man ein bisschen größer wirkt? Also das ist jetzt nicht zwingend meine Erfahrung, vielleicht bei dir ja.
Müsstest du wahrscheinlich die Frauen fragen irgendwie oder die Männer fragen irgendwie, ob ich da irgendwie, vielleicht ja, ragt man ein bisschen heraus. Aber ehrlich gesagt war es dann auch öfter zum Nachteil der Wiedererkennungswert. So, wenn man dann als jüngerer Kerl dann so ein bisschen missgebaut hat oder so, war dann relativ...
Ist man immer als erstes dran.
Ist man auf jeden Fall. Und ich glaube, als junger
Aber man
Mensch,
kommt früher in die Disco.
Das stimmt.
Ich war schon mit 14 in Diskotheken, wo andere erst mit 16, 17 reinkamen.
Aber generell, ich arbeite ja auch viel mit Jugendlichen oder in den letzten Jahren durfte ich das, ist es auch oft ein Problem, weil man halt auch ein bisschen überschätzt wird immer. Ne? Weil man halt für älter geschätzt wird, weil man halt einfach nur, weil man groß ist, dann wird man auch.
Deswegen werde ich immer älter geschätzt.
Ja, okay, das liegt und an der Größe. Im jungen Alter ist dann so, dass man vielleicht ein bisschen zu viel von denen erwartet oder erwartet und das kann dann ja auch so ein bisschen Druck sein. Aber ja, ich weiß gar nicht. Vor- und Nachteile, ich weiß nicht. Ich bin eigentlich ganz gut mit mir und ist halt so.
Doch bevor wir mit deinen Hamburg-Lieblingen weitermachen, möchte ich erstmal einen meiner Lieblinge verraten. Denn ich beginne jeden Arbeitstag mit der Elbvertiefung, dem kostenlosen Newsletter von Zeit Hamburg. Was die Elbvertiefung besonders macht, sie ist relevant und prägnant, persönlich und enthält fundiert recherchierte Lesestücke von Autorinnen und Autoren der Zeit. Alle wichtigen Infos rund um Hamburg bekommt ihr auf www.zeit.de/ Elbvertiefung oder von montags bis freitags um 6 Uhr ins E-Mail-Postfach geliefert. Klickt mal rein und jetzt bist du dran mit deinen Hamburg-Lieblingen. Welches ist denn dein Lieblingslied über Hamburg?
Das, weiß ich gar nicht. Also bei uns, was bei uns zum Einlaufen, weiß ich, ob du es kennst, wenn wir einlaufen, wenn die Spiele einlaufen, was ja ein sehr emotionaler Moment ist, ist so ein Intro von so einem Hamburger Hip-Hop-Sampler damals, wo es dann eigentlich nur Hamburg City geht. Das finde ich natürlich ganz, ganz toll und war für mich immer so ein Wunsch, wenn ich mal sowas habe wie eine Basketballmannschaft oder mitmache, dass das Lied kommt und da habe ich mich durchgesetzt.
Und jetzt kommt's.
Da habe ich mich durchgesetzt und ich bin mit dieser Hamburger Hip-Hop-Szene groß geworden, also alles von den Beginnern, Sammy, alles in die Richtung, weil man da so einen persönlichen Bezug zu hat. Irgendwie.
Die haben ja auch 2-3 Lieder über Hamburg gemacht.
Ja, ne? Ganz genau. So alles, was da so ist und die sind ja auch stolz auf ihre Heimat, genau wie ich.
Ja.
Deswegen so da auf jeden Fall. Aber habe jetzt kein Lieblingslied in dem Sinne.
Hast du ein Lieblingsrestaurant?
Ja, in Wilhelmsburg, Sushi heißt der Laden, ist ein Sushi-Laden in Wilhelmsburg und alleine, also als ich aufgewachsen bin, gab es den nicht, den gibt es erst seit ja schon ein paar Jahren jetzt, aber...
Ja, Sushi ist ja erst in den 90ern erfunden worden, glaube ich, ne?
Also, oder hier rübergekommen, ne? Gekommen, und ja. Der ist richtig, richtig, richtig gut und in Wilhelmsburg und das war für mich so, oder finde ich so toll irgendwie und steht auch ein bisschen für den Wandel ein bisschen des Stadtteils, weil da viel passiert ist und in den letzten Jahren und für die gute Seite des Wandels, auch wenn es jetzt Sushi ist, man auch irgendwie sagen könnte, ja, es gehört nach Eppendorf oder sonst so. Nee, das ist in Wilhelmsburg, wollen wir auch geiles Essen haben. Und haben wir.
Welcher ist denn dein Lieblingsclub? Also im musikalischen Sinne, nicht im sportlichen Sinne, ahne ich es ja.
Ja. Ja, ich bin in Hamburg aufgewachsen mit dem Mojo. Natürlich, also im Alten auch noch. Das war natürlich ganz, es gab in meiner Zeit den Nightclub damals noch.
Ja.
Alles, was ein bisschen in Richtung Hip-Hop, elektronische Musik ging. Und dadurch, dass ich auch relativ tief verwurzelt war mit den Leuten, die Mucke gemacht haben in Hamburg oder viele Freunde hatten. Vorhin, die Zeit nach meiner Karriere war ich auch erstmal 1, 2, 3 Jahre täglich unterwegs irgendwie, also wirklich viel.
Hast du richtig aufgeholt?
Da habe ich auf jeden Fall ein bisschen aufgeholt, ja.
Was gibt's denn da so für Konzerte, die du da erlebt hast, wo du sagst, boah, das war wirklich once in a lifetime?
Ja, also mein Lieblingskonzert war gar nicht in Hamburg, sondern das war in Köln. Das war ein Konzert von The Roots. Damals, das war für mich, weil es ist, ne, ich wollte ein Hip-Hop-Konzert, aber das war eigentlich ein Rock-Konzert, also die haben wir wirklich mit Band, das sind ja eine richtige Band und
ja.
Die Atmosphäre, relativ kleine Halle damals gewesen, aber die Atmosphäre war wirklich von vorn bis hin, alle waren total, absolut, das war bemerkenswert. Aber ich bin nicht so der Konzert- oder Festivalgeher oder sowas, ist das nicht so, dass, weil ich die Zeit einfach nicht hatte. So in meiner Jugend war ich relativ schnell im Leistungssport drin und dann war halt jedes Wochenende Sport dran und den ganzen Sommer durch Sport dran und auch das ums Konzerte und Feiern drumherum, alles war für mich zu dem Zeitpunkt einfach war außer Frage. Sondern da war ich sehr, sehr fokussiert auf Profisport oder auf Sport, auf Leistungssport.
Welche ist denn deine Lieblingssportstätte außerhalb des Towers-Universums? Also aktiv wie passiv?
Also ich bin einer von denen, die St. Pauli und HSV gut finden und auch wirklich gern haben und gerne in beide Stadien gehen. Ein bisschen früher mehr beim HSV, weil meine Mutter, als ich geboren wurde, beim HSV gearbeitet hat sogar. So ein bisschen reingeboren und dann natürlich eher durch meine Freundin mehr ins Pauli-Stadion, also Fußball natürlich, ich bin Deutscher, ich mag Fußball, also die Fußballstadien sind natürlich besondere Orte, wenn da irgendwie 50...
Hackst du und Sauerkraut auch? Das habe ich nie verstanden, dieses Klischee, ne?
Das, weiß nicht, ob jetzt Haxe unbedingt...
Aber es ist das Essen, auf das ich am häufigsten angesprochen werde, wenn ich... Oder Currywurst.
Nee, bei mir also Grünkohl. So. Es gibt nicht viele Traditionen bei uns in der Familie, aber dass wir, wenn der erste Frost ist, so dann Grünkohl essen und damals, als meine Mutter noch lebte, hat dann immer Grünkohl gemacht und wirklich so, dass wir da hingesetzt und dann so Gürtel aufmachen am Schluss und also das war wirklich eine Tradition und so Hausmannskost. Durch meine Mutter bin ich wirklich... Also ich würde jede Teller, was ich Blumenkohl mit Frikadelle und Kartoffelbrei jedem tollen Gourmet-Essen vorziehen. Es schmeckt mir besser und also da bin ich schon irgendwie hängen geblieben, ja.
Welches ist denn dein Lieblingsspazierweg? Kannst du dich überhaupt langsam bewegen? Bist du immer nur joggend und laufend?
Joggen ist das Schlimmste, auf keinen Fall joggen. Das ist das Mittelmaß, was gar nicht geht. Entweder richtig langsam oder richtig schnell. Und dann eigentlich wie vielleicht der Spaziergang aus der Schanze auf den Kiez oder andersrum nachts um 4. Das ist dann so das, was eine Zeit lang auf jeden Fall sehr, sehr gerne gemacht wurde. Aber ich bin jetzt nicht so der, der um die Alster spaziert irgendwie.
Spaziergang nachts um 4 in der Schanze habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht. Ich glaube, das ist dann bei mir auch schon fast kein Spaziergehen mehr, wenn ich dann aus den üblichen Bars hier rauskomme.
Ja, vielleicht auch eher ein Kampf mit dem Gleichgewicht, aber.
Kommen wir mal tatsächlich zu Hamburg beziehungsweise zu Wilhelmsburg. Das schließt sich ja nicht aus, weil es gehört zu Hamburg. Das wissen ja viele nicht. Ja.
Oder versuchen es zu ignorieren. Ja.
Was ist denn das Besondere am Stadtteil? Also wenn du jetzt Werbung für den Stadtteil machen wollen würdest, was wäre so deine Stichworte dazu?
Ja, erstmal für mich als jemand, der da aufgewachsen ist, ist ein sehr, sehr grüner Stadtteil. Ist eine Insel. Erstmal das Besonderste, glaube ich, daran, dass die meisten Leute nicht wissen, dass wirklich eine Insel mitten in der Elbe ist. Dementsprechend wir auch alle so ein bisschen Knacks haben, die von der Insel kommen. Das haben ja die meisten Insulaner.
Ja, das wusste ich gar nicht. Ja, beim Fußball sind es links außen und Torhüter. Und bei den Berufen sind es die Köche, weil die so lange hinterm Herd stehen irgendwie. Das mag mir jetzt Steffen Hensler und Tim Melzer verzeihen. Da über die sagt man ja immer, dass sie einen Knall haben. Insulaner auch, okay.
Ja, habe ich mal gehört, weiß ich nicht. Auf jeden Fall special sind.
Ja.
Also wirklich, dass es wirklich sehr, sehr grün ist. Der Stadtteil ist sehr, sehr grün. Wir sind irgendwie für mich so ein bisschen das Bindeglied zwischen schnell in der Stadt, also in wirklich Downtown, aber in die andere Richtung, wenn du Richtung Harburg weiterfährst, bist du auf dem Dorf relativ schnell. Also Wilhelmsburg hat auch irgendwie diesen Kleinstadtcharakter irgendwie. Wir fühlen uns alle irgendwie, oder ich fühle mich so mit den Leuten, mit denen ich aufgewachsen bin, dass wir da auch irgendwie für uns sind. So, natürlich sind wir Teil des Hamburgs und sind auch stolz auf Hamburg, aber vielleicht durch die Klischees, die auch jahrelang da irgendwie sehr, sehr stark dem Stadtteil irgendwie über den Stadtteil gesagt wurden, ist es so, dass man da auch sich so ein bisschen zurückgezogen hat und gesagt hat, so ja, wir sind jetzt hier und man hat ist auch mal nach Hamburg gefahren. Also wir fahren nach Hamburg, also in die Stadt rein. So, ne?
Also, es gibt da auch nochmal so ein eigenes Selbstbewusstsein und einen eigenen Blick auf die Dinge, ne? Weil auf der einen Seite habe ich das so, ich bin ja zugezogener Hamburger, habe ich das immer so erlebt, dass man immer sehr krampfhaft versucht hat, Wilhelmsburg und Harburg so mit reinzuholen. Dann habt ihr diese prestigeträchtige IBA bekommen, dann ist da aber auch keine Sau hingegangen und so. Und hat man sich jetzt so ein bisschen damit abgefunden, dass man nun mal auf der Insel ist und nicht mehr als eine Brücke darüber geht sozusagen?
Also für mich ist das, also mein Leben oder Aufwachsen war ja viel, viel, viel früher sozusagen. Ich bin ja schon ein bisschen älter. Also ich bin Ende der 70er Jahre geboren. In den 80er Jahren, Anfang der 90er, wurde, glaube ich, einem jungen 12-, 13-, 14-jährigen Wilhelmsburger schon klar gemacht, dass er nicht unbedingt dazugehört. Oder auf jeden Fall hatten wir das Gefühl. Wenn man dann auch noch Migrationshintergrund hat und das auch relativ offensichtlich ist, dann war man da schnell in der Schublade drin, die dazu geführt hat, dass man, oder schnell dazu führt, und da versuchen wir auch zu arbeiten, ein bisschen gegenzuarbeiten, dass man sich halt sagt, ja, dann fuck it, ey, dann, wenn ihr uns alle scheiße findet, dann sind wir halt auch scheiße und dann verhalten wir uns auch scheiße. Also diese Gleichgültigkeit, das ist eine ganz gefährliche Geschichte bei Jugendlichen, wenn man das Gefühl hat, man gehört nicht dazu. Und das hatten wir so ein bisschen damals, und dadurch hat sich auch so ein gewisses Selbstbewusstsein aber auch entwickelt. So, ne? Also sind wir halt so und müsst ihr jetzt mit klarkommen. Das hat ein paar Jahre gedauert, bei mir auch und bei den meisten Menschen, mit denen ich so groß geworden bin, dass man das alles so ein bisschen aus einer Distanz irgendwie gesehen hat. Bei mir hat es auch gekostet, dass ich erstmal 10, 12 Jahre lang gar nicht in Hamburg gelebt habe, sondern der Sport mich dann um die Welt praktisch gebracht hat, dass mir klar geworden ist, ich will unbedingt wieder zu hin und das ist meine Heimat und da möchte ich auch gerne sein. Also als Jugendlicher war der große Wunsch irgendwie mal irgendwie erwachsen werden und meine Mama ein Haus auf der anderen Seite der Elbe kaufen. So, ne? Das war der Klischeetraum, glaube ich, so der Hip-Hop Klischeetraum, den wir aber viele gehabt haben. Also auf jeden Fall raus aus dem. Ne? Aber als man dann älter geworden ist, war ganz klar wieder, ich will wieder zurück und möchte da sein und das ist meine Heimat. Ne? Ist auch gut so.
Du hast gerade die andere Hautfarbe angesprochen. Ich habe neulich eine amerikanische Serie gesehen, die ich jedem sehr empfehlen möchte, For Life. Da geht es um einen farbigen Gefangenen in Amerika, der während des Gefängnisaufenthaltes ein Jurastudium macht und sich quasi da durch den Justizirrtum sozusagen nachweist und sich quasi aus dem Gefängnis klagt. Und da läuft jetzt gerade die zweite Staffel bei Sky. Und da gab es im Plädoyer sehr bemerkenswerte Sätze. Da ging es um Polizeibrutalität gegenüber Farbigen und so weiter. Sehr, sehr aktuell tatsächlich aufgegriffen. Auch eine Serie, die schon mit unter Corona-Bedingungen gedreht wurde. Also laufen schon alle mit Mundschutz und so weiter rum. Auf jeden Fall sagte jemand in dem Plädoyer, dass amerikanische farbige Jugendliche schon mit 10, 12 Jahren beigebracht bekommen, wie sie sich zu verhalten haben, wenn sie in eine Polizeikontrolle kommen. Also total devot, sehr freundlich und so weiter. Wann bist du denn das erste Mal mit Rassismus in Berührung gekommen? Oder ich sag das jetzt mal ganz lax, oder ist es dir schon leichter gefallen, weil du schon Wilhelmsburger warst und dadurch schon immer wieder schräg angemacht wurdest?
Zwei, drei Fragen. Also ich kann mich gar nicht daran erinnern, wann es das erste Mal war, dass ich jetzt, der mir klar gemacht wurde, dass ich anders bin oder ne, das weiß ich gar nicht mehr. Aber das ist eigentlich eine Konstante in der Jugend gewesen.
Aber ist es hier in Deutschland auch so, dass du so ein Zwiegespräch mal hattest irgendwie und sagst, Junge, pass auf?
Ach so, naja, auf die Polizei bezogen nicht so.
Wahrscheinlich eher nicht, ne?
Naja, also das natürlich hat meine Mutter mir klar gemacht.
Aber am grausamsten sind ja Kinder untereinander, hört man
ja. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber meine Mutter hat mir schon früh klar gemacht, so, also wenn das jetzt hier, also ne, wenn du größer wirst und eine Bewerbung von dir da liegt und von anderen, dann sei mal lieber besser als der, dann sei mal zwei Noten besser als der. Das muss dir klar sein, dass es höchstwahrscheinlich so in dieser Welt ist, dass der sonst, dass du sonst keine Chance hast. Also du kannst nicht nur genauso gut sein, du musst schon besser sein als der Nächste. Das war mir schon sehr, sehr früh klar.
War das dann echt Antrieb und Ansporn?
Also da ich mich so sehr vital daran erinnere, wie sie das gesagt hat, und ja, so ist sie hängen geblieben auf jeden Fall. Und ich glaube, dass Ehrgeiz war jetzt nicht so mein Problem im Leben. Ich habe sehr viel Ehrgeiz gehabt. Warum das jetzt gekommen ist, dass ich so einen Ehrgeiz hatte im Sport oder auch in der Arbeit, dann man könnte schlussfolgern, dass es daraus aus der Situation kommt, ne? Dass man sich da behaupten muss oder immer das Gefühl hat, man muss sich behaupten. Es ist jetzt nicht so, dass alle meine Lehrer mich benachteiligt haben und alle, ich habe jetzt noch nicht so oft Bewerbung geschrieben, ehrlich gesagt, weil ich...
Bist du einfach gleich Geschäftsführer geworden,
ja,
zack.
Genau, selber, ja, hab da jetzt nicht so dieses klassische Weg gegangen, dass ich da im Nachteil war, aber eine Wohnung irgendwie mit meinem Nachnamen, also habe ich dann schon drüber nachgedacht, wenn ich in Hamburg für eine Wohnung bewerbe, wenn ich Willoughby heiße, dann mach mal lieber gleich noch irgendwie ein bisschen Lebenslauf dazu, ein bisschen schreiben, dass du halt irgendwie hier, ne, wirklich herkommst und gesettelt bist und irgendwie, das geht, glaube ich, jedem so, der irgendwie Aslan, Abde, Farouk oder wie auch immer mit Nachnamen heißt, da müssen wir leider uns Gedanken drüber machen, dass das zum Problem führt. Punkt. Aber ich habe natürlich auch genauso gut so viele positive Erlebnisse gehabt, wo ich eigentlich erwartet habe, dass irgendwie was und Leute so total so waren, ey, das musst du jetzt nicht besser sein oder musst du nicht anders, sondern du bist ist alles gut. Also beides erlebt. Das Thema Polizei ist in meiner Jugend ein großes Thema gewesen. Ich habe, als ich zwar Profisportler wurde, aber habe auch angefangen, Jura zu studieren und genau aus dem Grund, weil ich gesagt habe, wenn ich groß bin sozusagen, dann will ich meine Rechte kennen, weil das brauche ich. Ich muss mich wehren können dagegen, weil das System komischerweise mich irgendwie dreimal im Monat anhält, wenn ich irgendwie 18 mit dem Auto rumfahre.
Ist es tatsächlich so?
Ja, auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall definitiv so. Also bei mir war es so. Ich weiß nicht, ich kann nicht für jeden anderen sprechen, aber bei mir war es so.
Du bist
so,
ja definitiv nicht in Schlangenlinien durch die Gegend geguckt, ne? Als Sportler.
Das so und so nicht. Aber überdurchschnittlich oft. In den letzten Jahren überhaupt gar nicht mehr, kann ich gar nicht sagen, aber in meiner Jugend war es wirklich so. Und ich bin ja auch nach Amerika gegangen und habe ein Jahr in einer jetzt weißen Familie gelebt und habe aber auch ein Jahr in einer mit Afroamerikanern gelebt. Und das war in Richmond und da hat der Vater mir relativ früh, als ich da war, schon mal klar gemacht, weil da gab es dann so einen Zwischenfall mit dem anderen Sohn und auch gesagt, klar gemacht, so, also wir sind ja nicht in Deutschland, du kannst ja nicht aufmucken, wenn hier in Deutschland mich ein Polizist anhält, kann ich ja vielleicht noch diskutieren, in Amerika hängt dein Leben davon ab, dass du das nicht machst, sondern auf jeden Fall, genau wie du sagst, höflich bist, allen Aufforderungen nachkommst, egal was, so, weil ja, da hängt, wird einem relativ früh klar gemacht, dass dein Leben davon abhängt. Und das ist schon krass, das war für mich auch krass, die Situation. Andererseits gab es auch Situationen, dass Leute mit einer Knarre auf die Straße gelaufen sind, wenn sie Stress haben irgendwie. Das ist halt Amerika, das sind halt irgendwie da sehr speziell in dem Thema.
Wahnsinn. Fußball, meine Lieblingssportart, sorgt ja immer wieder für Rassismusskandale von, ob das jetzt Zuschauer sind, die gegnerische Spieler beleidigen oder sogar dann auch Sportler, andere Sportler beleidigen. Ist es, wie ist das bei euch irgendwie? Also ich sag mal, in der Halle wird wahrscheinlich sowieso jeder in den Schwitzkasten genommen sofort, wenn wenn jemand vom Zuschauerrang irgendwas runterpöbelt. Also insgesamt, ich mag ja die Atmosphäre bei euch sehr. Also wenn ich mal Karten kriege, bin ich da auch gerne. Also so ein pöbliges Phantom gibt es im Basketball gar nicht. Und speziell dann wiederum wäre ja auch Quatsch, weil die meisten Basketballteams sind nun mal nicht blond und blass besetzt mit Leuten wie mir. Ne?
Ja, also genau, also erstmal vom Ding her ist Basketball die Sportart, auch die Fankultur dort ganz anders aufgestellt als im Fußball. Es gibt natürlich in Europa, wenn man wirklich auf dem europäischen Niveau guckt, in Griechenland oder wenn du dann ja auch selbst in der Türkei, in Spanien, wenn du dahin gehst, da ist schon ein anderes Niveau, gerade in Griechenland so da oder in Jugoslawien, ehemaligen Jugoslawien, in den Ländern da sehr emotional und da werden Raketen durch die Hallen geschossen und da geht's auch wirklich nicht so schön ab. Also die sind da sehr, sehr, sehr eng mit ihrem Club verbunden und da geht es um wirklich Leben und Tod fast irgendwie. Auf jeden Fall verhalten sie sich so. Aber hier in Deutschland ist es ein Thema, ich weiß, bei uns jetzt in den 6, 7 Jahren war einmal ein Skandal, weil ein Fan bei uns dem anderen einen Stinkefinger gezeigt hat. So, das war dann schon so, oh Gott, wir müssen einschreiten. Also das ist sehr, sehr, sehr viel entspannter. Man kann mit der ganzen Familie ohne Probleme zum Basketball gehen, seine Kinder da rumlaufen lassen. Also da, klar, gibt es auch Leute, die immer ein Bier zu viel trinken irgendwie so, aber das ist die Ausnahme und es ist sehr, sehr in dem Sinne noch fair. Obwohl natürlich emotional und auch bei uns geht's, also sind schon unsere Fans, ne, die schon gerne wollen, dass wir gewinnen. Aber ich hoffe, dass da keiner dabei ist, der irgendwie meint, er müsste sich mit irgendjemand anders schlagen oder irgendwie, weil er uns besser findet als den anderen Verein. Und wenn er einer wäre, dann kann er jetzt auch offiziell das von mir nehmen, kann er zu Hause bleiben, weil das ist bei uns nicht, dann machen wir es ja nicht, dann halt ohne Fans, so wenn das die Situation wäre. Also da sind wir sehr viel entspannter und auf das Thema Rassismus, da ist ja fast im Basketball, vor allem in Amerika, ja fast the other way around. Ne? Also du hast Dirk angesprochen, der hat ja fast andersrum das erlebt in seiner Karriere. So, ne?
Weil ich habe halt noch gar nicht Dirk angesprochen, aber schön, dass du von alleine anfängst.
Nee, also von einmal gedroppt. aber weil du über, also auch Amerika.
Ach so, ja klar.
Da Sorry. Ist alles gut. Da ist es ja fast andersrum. Ne? Und auch bei uns, wie du sagst, jede Mannschaft hat ja in der Regel, oder ist sehr selten, dass eine Mannschaft, das ist wirklich eine Ausnahme, wenn im Profisport jemand keinen Spieler hat, der jetzt nicht aus Deutschland kommt, beziehungsweise nicht doch dunkelhäutig ist oder farbig oder wie auch immer denn man ihn oder es dann nennt. Das ist so, das kommt eigentlich nicht vor. Obwohl im Basketball sehr viel beleidigt und auch wenn wir jetzt nicht über nicht über den Profisport reden, sondern mal hier in der Halle, wenn wir hier in einer Schanze in der Halle irgendwie am Zocken irgendwie, dann ist nur Diskussion und nur Gebabbel die ganze Zeit und auch nicht nur nett, aber das gehört irgendwie gerade beim Street oder beim Basketball, was jetzt nicht in der Halle gespielt wird, auch dazu irgendwie sich auch verbal durchzusetzen, weil dann ja kein Schiedsrichter da ist. Dann musst du ja irgendwie jemanden finden, der ein Recht hat und dann ist es oft der am längsten durchhält zu quatschen, irgendwie so. Also, ja, ist jetzt nicht alles irgendwie nur Wattebäuschen, aber zum Glück, das Thema Rassismus und so ist bei uns jetzt, glaube ich, kein so großes Thema wie beim Fußball oder bei anderen Sportarten. Oder? Ich muss leider sagen, dass ich war Trainer der Nationalmannschaft, U16-Nationalmannschaft. Und bin dadurch auch darüber in einer ganz anderen Position durch Europa gereist und habe Spiele gecoacht. Als Spieler habe ich das alles so und so nicht mitgekriegt, weil du wirst auch da natürlich beleidigt und das passiert halt, ne, mit Fans, aber das kriegst du gar nicht mit. Aber als Trainer habe ich es anders gesehen und als wir in Tschechien mal waren und da irgendwie, wie gesagt, 14-, 15-Jährige spielen und dann von der Tribüne beim Freiwurf irgendwelche Affenlaute oder sowas kamen, so, da war ich völlig... Also geschockt, also wirklich geschockt, dass das überhaupt möglich ist irgendwie und eher in einer Position, wo ich dann meine Spieler, die jungen Spieler auch verteidigen wollte und irgendwie schützen wollte vor sowas, das hat mich schon echt hart geschockt, das erinnere ich noch so, aber das sind wirklich die Ausnahmen, die dann leider auch mal vorkommen.
Jetzt haben wir beide Dirk Nowitzki schon einmal angesprochen. Freundschaft ist ja was Schönes. Kann diese Freundschaft manchmal auch nerven, weil, also ich habe mich halt gefragt,
brauchst gar nicht weiterreden,
wie oft wirst du angefragt, kannst du mal ein Video für meinen Kumpel oder was auch immer? Wie viel Gefallen könntest du erfüllen pro Woche und wie gehst du damit um?
Ja, das ist einfach erstmal eine ganz, ganz tolle Sache, dass man irgendwie jemand als Freund bezeichnet, der jetzt so eine besondere Karriere gemacht hat, so in der Öffentlichkeit im Raum steht, so bekannt ist und so berühmt ist. Ist was ein bisschen anderes, wenn man halt über Dirk spricht, weil das ein ganz normaler Typ ist, der da ganz an auch ganz sehr speziell mit umgegangen ist, mit seinem ganzen Fame und dem allen. Auch, finde ich, vorbildlich. Und das auch gar nicht so wichtig ersieht. Und das macht es noch schwerer, weil ich kann mich ja nicht feiern, weil ich ihn kenne und er jemand ist, der dann so überhaupt gar keinen Bock drauf hat. Deswegen ist es sehr, sehr ehrlich gesagt nervig, dass man eigentlich in jedem Interview auf ihn angesprochen wird oder oft auch irgendwelche Sachen gefragt wird, wo ich denke, ja, ich habe vielleicht ein, zwei Sachen im Leben gemacht, die auch ganz cool waren. So, zu denen gehört nicht, dass ich einfach zufällig ein Freund von einem berühmten Menschen gewesen bin. So, das ist einfach etwas, was passiert ist. Aber ich verstehe es.
Die Frage war ja, wie oft wirst du um irgendwas gebeten?
Oft. Immer noch. Also,
fünfmal die Woche?
Es ist auch jetzt natürlich auch weniger geworden. So, es ist auch okay. Es ist halt die Antwort aus Prinzip nein. So, nee, mache ich nicht. Also will ich
gar
nicht so.
Dann haben wir die Frage ja jetzt für ein für alle Mal geklärt für alle Hörerinnen und Hörer.
Ja, ja, absolut.
Ich will dich da auch gar nicht weiter mit quälen, weil ich kann nur ahnen, wie das so ist, wenn man eigentlich eine ganz andere Basis hat und ständig gefallen. Also ich habe auch ein, zwei recht bekannte Menschen in meinem Bekanntenkreis und kann das total nachfühlen, dass man gerade deswegen vielleicht nach Karten mal gefragt wird oder so und immer wieder. Und jeder denkt immer, er wäre der Erste und er hätte die originellste Idee.
Ja, genau. Es kommen dann auch so Geschäftsideen, ne? Dann kommen irgendwelche Leute und sagen, ja, willst du nicht mal hier, weil das und das und das wäre auch eine gute Idee, kannst du nicht mal an. Ich so, ja, pff, nee, kann ich nicht, so will ich nicht, also ist mir egal. Aber nochmal, es ist alles gut, es ist Teil, ich bin wirklich stolz auf ihn, so, was er da geleistet hat und dass er das vor allem, wie er es gemacht hat, wie er damit umgegangen ist, das finde ich bemerkenswert, wirklich bemerkenswert. Es gibt sicherlich nicht viele, die das von sich sagen können.
Jetzt kommen wir zu Fragen der anderen Leute. Ich kann dir versprechen, Dirk Nowitzki wird dir keine Frage stellen. Wir haben einfach mal zwei andere Leute gefragt. Hör mal rein.
Ja. Lieber Marvin, hier ist Andi Grote. Ich darf dir jetzt hier eine Frage stellen. Und da ich gerade hier bei 917XFM bin und an einem riesigen KISS-Plakat, an einem Banner vorbeigekommen bin, wollte ich dich einfach mal fragen, was hörst du eigentlich so für Musik?
Andi, ja. Also erstmal, ich bin wirklich offen. So, Musik gerade auch wirklich alles. Das habe ich durch meine große Schwester. Früher war ich auch so ein Hip-Hop-Nazi, so, ne? Ja, Hip-Hop. Aber die hat mir dann gezeigt, irgendwie auch Depeche Mode ist cool.
Und deine Schwester, tollen Musikgeschmack hat die.
Ja.
Finde ich nämlich auch. Bei Hip-Hop ist es so, dass du dann auch total unterscheidest. Also East Coast, West Coast. Ich weiß gar nicht, ob man in Deutschland hier irgendwelche, ob North oder South
genau.
Irgendwie.
Na, ist ja nur Hamburg und alles andere ist ja so und so Schrott. Ne?
Ja,
also,
ist es nein, so. Gott. Aber du hast so einen Musikpatriotismus schon.
Ja, normal. Aber nein, einfach weil im Hip-Hop, deutschen Hip-Hop, ich meine, also gibt es ja keine Diskussion, dass der
selbst
der
die Fanta 4 wohnt zu einem Viertel in Hamburg.
Ja, also gut, wo sie wohnen, aber ich glaube, dass da im deutschen Hip-Hop Sam oder auch die Beginner, das ist einfach, ja, glaube ich auch, braucht man nicht groß darüber diskutieren, dass das die Messlatte ist, die dann irgendwie zu erreichen ist. Und deswegen, klar, ist man dann stolz drauf. Aber, okay,
aber du hast ja Depeche Mode genannt. Was hast du noch für Exoten?
Also ich mache die ganze Grunge-Musik, alles was Nirvana, Pearl Jam, also alles jetzt auch, ne, wie bei so vielen dann die alten Sachen so, ne, damals halt, weil das die Musik dich natürlich in deiner Jugend groß werden wirklich beeinflusst hat. Das sind eigentlich solche Sachen, also auch Rockmusik, auch ich höre auch klassische Musik, würde ich mir anhören, also oder ich bin jetzt kein Experte oder so, aber Musik ist einfach, das ist mehr als nur irgendwie, ne, so. Ja, für mich ist es etwas, das halt Emotionen, wenn man gut drauf ist, gibt's Musik, wenn man schlecht drauf ist, gibt's Musik, die einem dann hilft. Also Musik ist was Besonderes und bringt Leute zusammen, bringt dich zum Tanzen und zu lachen und deswegen, ja, ich feiere Musik und es gibt jetzt nicht aus Prinzip etwas, was ich schlecht finde.
Also ich schon,
dich nicht wir hören
sind,
würde,
wir sind aber ganzen Autotunes-Quatsch.
Ja, aber es auch, gibt's auch
die Berechtigung,
ja,
gibt Bra auch und so.
Ja, ich da bei den neuen Sachen bin ich bin völlig vor zwei Monaten irgendwann so völlig geschockt gewesen, wie viele Klicks, ist ja heutzutage gar nicht mehr, wie viele Platten die verkaufen, wie Klicks, so was für, wie groß die alle sind. Und das höre ich mir also alles nicht an. Also nicht, weil ich es aus Prinzip, aber ich habe keinen Zugang dazu irgendwie. Und ja, klar, gibt's beim Hip-Hop auch einige Sachen, das ist einfach anstrengend so. Ne? Und andererseits bin ich auch mit, wie du sagst, East Coast und West Coast Hip-Hop groß geworden, wo auch nur darüber gesprochen wurde. Das war relativ frauenfeindlich und weißenfeindlich und einfach nett zueinander sein, feindlich, die Musik, die Texte, die da die erzählt wurden irgendwie. Aber ich habe, glaube ich, auch relativ früh gecheckt, dass das auch alles irgendwie auch, ne, ein Entertainment ist. So. Man muss auch nicht alles irgendwie auf die Goldwaage legen. Aber wenn
auf der anderen Seite Tupac und Notorious B.I.G., das war dann keine Show mehr, ne?
Ja, aber da gab es auch andere Gründe oder andere, aber weiß nicht, ich bin jetzt nicht dabei. Aber, ja. Aber die haben einfach einen Lifestyle geführt, der einfach dann auch das irgendwie herausgefordert hat. Und das ist ja der Lifestyle, das ist ja nicht nur die Musik, die sie machen, sondern auch mit was für Menschen, die einfach sich umgeben haben und wie sie sich einfach auch anderen Leuten gegenüber verhalten haben, glaube ich. Das ist ja nicht, die Musik ist ja nicht in dem Sinne dran schuld. So, ne? Aber wenn du die ganze Zeit irgendwie erzählst, du ballerst alle ab hin und her, dann ja, ist halt wünschenswert, dass auch manchmal auch ein bisschen mehr drumherum kommt. Deswegen, auch gerade deswegen finde ich dann halt, was ich beginne oder so, sind für mich halt so die Götter, so, weil die das also für mich auch gezeigt haben, so, man kann viel, viel mehr als das sagen irgendwie, als nur, man ist geil. So. Und trotzdem ist das halt auch manchmal ganz geil im Hip-Hop, wenn jemand das sehr, sehr gut kann, auf jeden Fall, ja.
So, dann gucken wir mal, was der Nächste denn für eine Frage an dich hat und wer es überhaupt ist.
Ja.
Moin Marvin, hier ist Tim Melzer. Eine Frage, die ich mir wirklich stelle, was glaubst du, wie viele oder wie viel sportliche Leistungsfähigkeit wird eigentlich nicht abgerufen, dadurch, dass keine Zuschauer sind? Also andersrum gefragt, welchen Anteil haben die Zuschauer eigentlich bei einer sportlichen Leistung, gerade wie einer Sportart von Basketball?
Ja, das ist ja schon eine schwierige Frage, weil ich...
Ist ja auch ein schwieriger Typ.
Ja, auf jeden Fall. Also klar, die Klischee-Antwort wäre jetzt, ja, nein, nur die Fans und wir können eigentlich gar nicht alleine geradeaus laufen. Das stimmt ja nicht so ganz. Wir merken ja, dass eine Saison funktioniert. Klar wollen wir das alle nicht, aber es geht natürlich. Ich glaube absolut, dass es im Sport einfach um mentale Stärke und um Momentum und Emotionen geht. Und da ist auf jeden Fall ein Unterschied, ob da 20, 30 oder 3.000 oder 13 oder 30.000 Leute um dich rum sind und dir gerade Energie geben, ne? Einfach emotionale Energie, die dir das Gefühl geben, du schaffst das, das ist das Nächste. Ja? Die wollen, dass du es, die treiben dich nach vorne. Genauso kann es Motivation sein, wenn die gegen dich sind. Das ist ja genauso eine riesen Motivation, wenn du merkst, hier sind irgendwie jetzt irgendwie 10.000 Leute und die sind richtig gegen dich. Das motiviert ja, denn, weil das ist ja dann, ne, wenn ich jetzt das nächste Ding reinwerfe, so, dann sind die alle ruhig. Ich alleine kann 13.000 Leute dazu bringen, dass sie nichts mehr sagen. Das ist ja eine riesen Energiequelle auf die eine oder andere Weise. Also ganz klar ist es etwas, was Sachen aus dir rausholt, was du alleine nicht kannst. Das ist ganz, ganz klar. Da gibt es irgendwie so eine Verbindung.
Ich weiß, ist dann der Trainer jetzt mehr gefordert? Möglicherweise? Oder ist er der Einzige, der die Leute jetzt noch beeinflussen kann?
Ja, wir oder die gegenseitige Mannschaft. Aber, ja, klar, Kabine auf jeden rum? Fall. Nein, in der Kabine nicht. Nein, da bin ich, das ist nicht mein Job, das ist der Job vom Trainer. Aber draußen in der Halle auf jeden Fall. Und ich auch gerade in dieser Saison bin ich ein bisschen der Cheerleader mit.
aber ohne diese Bömmels.
Ja, ohne die Bömmels. aber der seine Jungs halt anfeuert so, ne? Und versucht natürlich auch zu motivieren und anzutreiben. So. Das geht natürlich unter, wenn irgendwie 5.000 Leute um mich rum sind und das Gleiche oder das Gegenteil tun, dann geht das natürlich ein bisschen unter. Und das hört man jetzt natürlich ein bisschen mehr. Es fehlt definitiv was. Es fehlt also, dieses Emotionale fehlt total, auch den Spielern und uns allen. Ne? Und jetzt zufällig haben wir jetzt, ne, vorgestern gerade einen sehr großen Sieg gegen Alba Berlin, also eine Top-Mannschaft in der BBL seit Jahrzehnten. Und sowas dann hinzukriegen, also wir können es sozusagen ohne, aber alle, aber wirklich durch die Bank, alle waren so, ey, das Erste, was wir gesagt haben, wenn jetzt Fans hier gehen, wenn weißt du, was los wäre, wenn jetzt, das wirst du dein Leben nicht vergessen. So die Emotion, die dann entstehen kann, was dann im Raum ist, was einfach nicht beschreibbar oder greifbar ist, was dann entsteht, das können halt nur Fans, das können halt nur Leute, die dazukommen. Wenn da keiner ist, dann ist das halt weg.
Aber die goldenen Jahre der Towers liegen ja noch vor uns. Also letztes Jahr Tabellenletzter in der Bundesliga, jetzt möglicherweise Playoff oder relativ sicher ja schon. Wo geht das dahin?
Ja, es ist Sport, es geht auf und ab. Also wenn man ernst darüber redet, dann geht's auf und ab. Natürlich wollen wir kontinuierlich, dass dieses Auf und Ab auch weiter nach oben steigt, aber jeder, der ernsthaft Sportfan ist, muss akzeptieren, dass im Sport es immer ist, entweder du gewinnst oder verlierst. Und das ändert sich auch jeden, also weil wir gestern gegen Alba gewonnen haben, hat das nichts mit morgen zu tun, dass wir morgen irgendwas oder dass wir morgen wieder gegen Alba gewinnen würden. Das gibt es nicht. So, sondern wenn man Sportfan ist, dann muss man akzeptieren, dass das Coole am Sport ist, so, dass man verlieren kann. Das ist das. Wenn du immer gewinnen würdest, wäre es ja langweilig. Wäre kein, würde auch, also, glaube ich, wird es nicht viele Sportfans geben, so, weil es einfach klar ist, was passiert. So, der Reiz liegt ja da drin, dass, was ich, ja, Bayern München gegen Holstein Kiel verlieren kann. So, da ist ja der Reiz drin, dass es passieren kann. So, ne? Und dass man vielleicht dann dabei ist, wenn man es passiert und als ja. Fan, ne, unterstützen kann. So, also deswegen hoffen wir natürlich, dass es weiter nach oben geht mit denen, dass wir uns stabilisieren und etablieren auf dem höchsten Niveau. Da sind wir jetzt in der BBL, also für die BBL. Aber ich wäre auch stolz, wenn wir es hinkriegen könnten, irgendwann mal europäische Mannschaften hier nach Hamburg zu kriegen, die dann Basketball spielen. So, das ist natürlich mein Film, so Basketball. Aber und das gab es im Fußball und in anderen Sportarten schon. Ich meine, wir haben Handball-Champions-League-Sieger hier aus der Stadt gehabt. Wir haben deutschen Meister im Fußball. Also ist das nicht so, dass wir irgendwie ein Rad neu erfinden. Aber wir wollen für die Sportart Hamburg, Sportart Basketball in Hamburg auf jeden Fall uns da auch etablieren und festsetzen und ja, weitermachen.
Gefühlt ist trotz der Zweitklassigkeit Fußball immer noch das Maß aller Dinge. Was fehlt euch denn jetzt noch so gegenüber St. Pauli und HSV? Und wo seid ihr möglicherweise besser? Da bist du jetzt wahrscheinlich zu freundlich zu, aber du kannst ja erstmal das andere beantworten.
Ja, also na klar ist der Kampf erstmal, ist ja klar, es geht um Geld, so, es geht um Sponsoren, es geht um Partner. Du musst, wenn du nachhaltig auf einem bestimmten Niveau sein willst, jetzt in der Basketball-Bundesliga ist das schon, da musst du schon Millionen investieren, das auf einen längeren Zeitraum. Du kannst eine tolle Saison haben, du kannst ein Spiel mal Alba schlagen, aber wir können es nicht erwarten, dass wir jedes Jahr Alba schlagen, weil wir gar nicht die Mittel haben, ein Team zusammenzustellen, das dazu in der Lage wäre. Deswegen ist natürlich ein Partner zu finden, die uns helfen, ne, das Niveau zu erreichen. Unsere Einnahmequellen sind nur die Partner, also die Sponsoren und die Zuschauer. Wir sind schon dabei zu gucken, ob wir eine größere Halle bauen dürfen hier in Hamburg. Das ist ein großes Thema für uns. Da kommen wir hoffentlich auch bald irgendwie konkret weiter. Um halt einfach, ja, muss man so sagen, auch mehr Geld zu generieren, damit wir stabil ein tolles Team zusammenstellen können. Aber das ist natürlich das. Aber es geht mir auch um, oder uns auch um die Etablierung im Breitensport, im Basketball einfach der größte Jugendbasketballverein in Hamburg zu sein. Das wollen wir auch, ne, mit den meisten Jugendlichen. Wir kommen aus der Jugendsozialarbeit und wir glauben, dass das einen Riesenwert hat in der Gesellschaft, wenn du einfach früh lernst als junger Mensch in einem Team dich zu bewegen und zu arbeiten, weil man das für jeden Beruf, in deinem Job, in deiner Firma hier, ist Teamfähigkeit, bin ich mir relativ sicher, ganz oben auf deiner Liste unbedingt mit. Und das kannst du spielerisch lernen. Und Basketball kann ein Mittel sein. Und wir machen natürlich Werbung für Basketball, haben aber von Anfang an dieses Thema Vermittlung von sozialen Kompetenzen da mit drin gehabt. So, weil das uns sehr, sehr wichtig ist, weil wir glauben, so idealistisch mäßig, so, dass wir dadurch die Gesellschaft vielleicht nicht unbedingt besser machen können, aber helfen können, dass Jugendliche besser vorbereitet in diese Situation kommen, wo diese Skills von ihnen gefordert werden. Und sie dann in einer besseren Situation sind, das, was auch immer sie sich aussuchen, muss ja nicht Basketball sein, kann ja auch Podcast machen sein, besser in einer Gruppe umzusetzen, weil wir fest dran glauben, dass in der Gruppe wahrscheinlich effizienter, besser wird, als wenn er es alleine oder sie es alleine macht. So. Und das spielerisch zu vermitteln mit Basketball, das ist ein ganz großes Thema für uns, wo wir gerade in einem Stadtteil wie Willensburg oder in Stadtteilen, wo es halt an vielen fehlt, vielleicht helfen können, dort ein positiver Einfluss zu sein, was ganz viele andere Schulen, Haus der Jugend, ganz viele andere Einrichtungen auch tun. Aber wenn wir alle so unseren Tropfen machen, dann funktioniert das halt mit dem Stein irgendwie. Ne? Und das würde ich auch gerne in den nächsten Jahren noch weiter ausbauen, noch größer werden, noch besser werden in unserer Arbeit, dass wir da unseren Job machen.
Ist Basketball wie selbstverständlich in ganz Hamburg Schulsport? Mir fehlt ein bisschen der Überblick dabei.
Ja, Schulsport grundsätzlich schon. Also, ne, es ist eine, ich glaube sogar ein Rückschlagsport, da heißt Basketball, weiß ich gar nicht genau. Das schon, aber uns geht es mehr um diesen Nachmittagsbereich, ne, im AG-Bereich, die Freiwilligkeit bei den Kids, da einfach ein Angebot zu machen, ein ganz großes Angebot zu machen, und auch, dass die Jugendlichen da ein bisschen Auswahl haben und nicht nur so eine Monokultur in Deutschland, was viel, ne, Fußball, mit anderen Sportarten zusammen da ein bisschen ein bisschen breiteres Angebot zu schaffen. Und nochmal, es müssen nicht alles die nächsten Justus Hollatz oder Ismet Akpinas, also unsere A-Nationalspieler werden, sondern beim Weiten, die meisten Jungs mit denen wir gearbeitet haben in den letzten Jahren, spielen nicht bei den Towers in der ersten Mannschaft, sondern sind jetzt wie Angestellte in Firmen oder machen ihre Ausbildung oder studieren oder auch nicht, jobben einfach irgendwie. Und nochmal, wir glauben, mit Sport können wir denen helfen, dafür sich auch da gut vorbereiten.
Wie viel Prozent deines Arbeitstages nimmt das denn ein, tatsächlich sich über die soziale Seite der Towers Gedanken zu machen?
Ja, wenn man ehrlich ist, immer weniger. Das muss ist wirklich, also in den letzten Jahren ist immer weniger gewesen. Ich habe früher selber in der Halle gestanden und die Camps gemacht und Learn for Life Kurse an Schulen wirklich Unterricht gemacht, genau mit dem Thema. Und dann kam immer mehr Arbeit als Unternehmer am Ende des Tages. Das war vor 2 Jahren, 3 Jahren eigentlich ein Interview, wo mich dann ein Reporter irgendwo Unternehmer genannt hat und ich, was bist du denn von mir? Weil das ja hier auf der Ecke in der Schanze aufwachsend oder wirklich größer werdend dann sozusagen eher eine Beleidigung war. Aber im Endeffekt bin ich das geworden oder sind wir das geworden mit Jan zusammen, ne, in dem Unternehmen und bin in eine Rolle gekommen, wo es einfach die Entscheidung von mir gefordert wurde, mehr Zeit dafür einzusetzen, damit ich jemanden einstellen kann, der wirklich immer da sein kann und den Learn for Life Kurs machen kann oder den Sportkurs machen kann oder das offene Angebot machen kann, weil in der Sozialarbeit kommt es nicht darauf an, meiner Meinung nach nicht so sehr darauf an, dass du ein toll ausgebildeter Sozialpädagoge bist, sondern erstmal kommt es darauf an, dass du immer da bist, dass du immer da bist. Immer Mittwoch 17 Uhr bist du da, dann bist du immer da. Das ist das Wichtigste und das kann ich nur garantieren, wenn ich jemanden dafür bezahle, dass er immer da ist und das kann ich wiederum nur, wenn ich das Geld generiere irgendwie so. Deswegen musste man sich so ein bisschen in den letzten Jahren entscheiden oder mehr Zeit dafür investieren, als jetzt wirklich faktisch selber irgendwie mit den Jugendlichen zu arbeiten. Aber ich hoffe auch, dass ich meinen Job richtig, richtig gut mache und irgendwann mal wieder so ein bisschen mehr zurückgehen kann, weil das natürlich mit Abstand das ist, was am meisten Spaß gebracht hat und mir am meisten auch wiedergegeben hat. So.
Ich sag mal so, du bist ein bisschen so Darling des Hamburger Sports. Ne? Also du stehst sehr gut da mit deiner Mannschaft, bist hoch dekoriert mit dem Bundesverdienstkreuz. Gibt es auch eine Entscheidung oder irgendwas, wo du so richtig Scheiße gebaut hast sozusagen und sagst, boah, das war echt blöd?
Ja, aber das verrate ich ja jetzt ja nicht.
Doch, mehr. Na klar, natürlich. Das ist doch viel reizvoller, mal endlich einen Flecken auf die weiße Weste zu kriegen.
Ich glaube, auf gar keinen Fall. Und ja, also die Weste ist nicht weiß, das auf keinen Fall, aber das ist auch genau das. Ich arbeite viel mit Jugendlichen, man kann ja nicht irgendwelchen Blödsinn vormachen, sondern man muss denen zeigen, dass man ist ein normaler Mensch, der genauso viel Blödsinn macht wie jeder andere auch oder Fehlentscheidungen getroffen hat in seinem Leben oder keine so guten Entscheidungen getroffen hat.
Wie gehst du denn dann damit um, mit diesen Fehlentscheidungen? Erstmal grollt es sehr lange in dir oder kannst du den Mund sehr schnell abwischen und sagen, weitermachen? Also ja, wir haben ja gerade diese Entschuldigungskultur-Diskussion, dadurch, dass die Bundeskanzlerin vor einigen Tagen einen Fehler eingestanden hat. Wie gehst du damit um?
Nö, da bin ich eigentlich also auch vielleicht ein bisschen zu mittlerweile, zu selbstbewusst oder weiß nicht, arrogant oder sonst irgendwie. Nee, kann ich schon zugeben, auf jeden Fall, weil es ist halt so. Ja. Ist halt so, habe ich halt dann da gemacht. Also ich glaube halt nichts davon, sich irgendwie immer so darzustellen, als wenn es so wäre. Das glaube ich, mache ich nicht. Und ist so ein gesellschaftliches Ding, was aber, da können wir über Social Media oder sonst wo wir jetzt reden, ne? Da bin ich aber auch überall raus. Ich habe noch nie einen Facebook-Account gehabt oder Instagram oder sowas, habe nicht das Bedürfnis, mich darzustellen und habe auch nicht das Bedürfnis, und das ist die zweite Teil der Antwort, über mein Privatleben. So, ne? Das muss niemand anders wissen. Das ist für mich privat, ist für mich privat. Das heißt, das möchte ich nicht teilen. Und die meisten Fehler sind dann wahrscheinlich auch im privaten Leben. Deswegen eine Arbeitswelt, natürlich haben wir Fehler gemacht in den letzten Jahren. Haben auch Partnerschaften eingegangen, die nicht sinnvoll waren, Entscheidungen getroffen, die nicht sinnvoll waren. Wir haben uns am Anfang der Towers mal für einen großen Sportvermarkter entschieden, weil Teile der Geschäftsführung damals oder der Gesellschafter meinen, oh, unbedingt, und es wird. Und das war der einzige wirkliche, wir sind an der Klippe. So, wenn das morgen jetzt nicht klappt, dann gibt es die Towers nicht mehr. War relativ früh am Anfang eine Situation, als wir uns von denen getrennt haben, weil die dann sich auch nicht so cool verhalten haben, uns gegenüber. Das war ein Arbeitsfehler, so wir sagen, ja klar, da haben wir daraus gelernt. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und ich glaube, dass das auch das Sport, das einen lehrt. Ne? Also du musst die Fehler eingestehen, du warst zu schlecht, du warst nicht gut genug. Und dann ist ja die Frage, was machst du? Legst du dich jetzt ins Bett und heulst oder stehst du morgen auch wieder auf und sagst, okay, wir haben letztes Jahr eine Saison gespielt, haben wir kein einziges Heimspiel gewonnen und haben gegen Bayern fast mit 60 verloren irgendwie so. Ja gut, am nächsten Morgen waren wir wieder da und haben gesagt, ja gut, dann gucken wir mal am nächsten Spiel, müssen wieder, ne, arbeiten und mehr machen. Deswegen, also Fehler gehören ja dazu, gerade bei einer Sportart wie Basketball. Ich habe da gerade gestern mit einem Spieler drüber geredet, wenn du ein guter Basketball, also ein 3-Punkte-Schütze bist, dann schaffst du so 40%. Wenn ich mal klar mache, ja, wenn du 10-mal wirfst, wie viel ist denn 40%? Das sind halt 4. Das heißt, 6-mal wirfst du daneben, also 6-mal machst du einen Fehler in Anführungszeichen, bist aber trotzdem ein Top-Spieler, wenn du 40% schaffst. Ne? Also damit umzugehen, dass das 6-mal nicht ein Fehler war, sondern einfach nur nicht das Ergebnis, was du wolltest. Die Frage ist, wie gehst du in den nächsten Wurf rein sozusagen? Ne? Denkst du über die 6-mal nach oder denkst du daran, den nächsten mache ich rein? Und ich glaube, das ist ein bisschen hängen geblieben bei mir, dass ich da eher an den nächsten Wurf denke und denke, dass der gut geht. So.
Du denkst ja nicht die ganze Zeit darüber nach, Fehler zu vermeiden oder alles besser zu machen, sondern hast ja auch mal die Zeit der Entspannung. Das ist für viele ja Musik. Das ist für andere Musik, Sport treiben. Das ist ja quasi bei dir schon in der Berufsbeschreibung beides ja sozusagen drin. Ja. Wie entspannst du denn?
Ja, entspannen. Ich muss ehrlich, ja, also nichts tun.
Wirklich? Also auf dem Sofa liegen? Ja. Oder ist nichts tun schon gar nicht mehr liegen, weil auch schon zu anstrengend? Ich weiß gar nicht, was so im Salzwasser treiben oder so.
Nichts tun, ich bin auch, ich unterhalte mich auch manchmal nicht so gerne, sondern will halt Ruhe haben dann, ne? Und ja. Zeit für mich oder natürlich mit meiner Familie, ne? Mit meinen Kids dann, 6-Jährigen, 7-Jährigen, kannst du nicht erklären, jetzt, ey, ich habe jetzt eine stressige Woche, jetzt will ich
halt die Klappe.
Das geht natürlich nicht, aber das mache ich natürlich. Aber wenn es jetzt wirklich darum geht, was ich selber als Person, nicht Papa oder nicht Chef, sondern wie ich als Marvin, so, da kann ich sehr, sehr gut abschalten und wirklich gar nichts tun. So. Und ja, habe auch kein wirkliches Hobby, so, ne? Also irgendwie, dass ich dann irgendwie Kunst mag und mich dann irgendwie in ein Museum stelle und ein Bild angucke oder sonst oder im Internet mir irgendwas angucke, überhaupt nicht. Bin auch, wie gesagt, nicht in Social Media so irgendwie drin, sondern wirklich Ruhe zu haben und nicht irgendwie kommunizieren zu müssen, ist für mich dann schon eine Entspannung, doch, ja. Und werde langsam älter, jetzt so spazieren gehen und so geht's so langsam, habe ich letztens ertappt irgendwie, dass dann irgendwie dachte, ich gehe jetzt einfach mal raus und gehe erstmal eine Runde spazieren. So, was ich gehasst habe, weil von meinen Eltern früher, wenn mein Papa oder meine Mama gesagt hat, wir gehen jetzt eine Runde spazieren. Irgendwie so.
Wie ist das denn, wenn man quasi nicht nur geistig, sondern körperlich irgendwann mal so super fit war wie du, der Profisportler war, tatsächlich so die Erkenntnis des Alters. Du lachst das jetzt gerade weg mit dem Spazieren. Du bist jetzt noch ein bisschen jünger als ich, aber trotzdem habe ich auch schon mit Anfang 40 gemerkt, oh, das mache ich jetzt echt zum letzten Mal wahrscheinlich. Es gibt jetzt mittlerweile, bin ich jetzt Anfang 50, gibt viele Sachen, die ich einfach nicht mehr machen würde. Also ich, was weiß ich, Bungee-Jumping habe ich tatsächlich gemacht.
Echt?
Aber ich glaube auch, ehrlich gesagt, weil man mittlerweile so angstgesteuert ist, irgendwie vielleicht auch eher. Früher habe ich gedacht, naja, kenne ich nicht, habe ich noch nie ausprobiert.
Aber hast du
ja
einmal gemacht?
Ist ja noch nie schief gegangen.
Hast du einmal gemacht oder war es dann so, ich muss das dann immer wieder?
Nee. Bock, ich habe das dann einmal gemacht und das reichte dann auch. Also weil, ich glaube, ein stärkeres Gefühl habe ich selten gehabt, als ich da runtergesprungen bin.
Echt? War das nicht so?
Das hat mich total... Also,
weil du so eine Angst hattest, im Endeffekt eine Angst hattest, dass du dich überwunden hast?
Es war ganz interessant, weil ich habe mir, man guckt sich das dann an, das war an einem Baggersee in Hannover und ich habe mich immer gewundert, alle schrien wie Tarzan, wenn sie da runtersprangen. Das habe ich dann auch gemacht. Und ich habe dann aber auch geschrien bei mir. Ich habe es aber abgewürgt, weil ich gemerkt habe, scheiße, ich schreie ja jetzt genauso wie alle anderen, weil es dich total überfällt, alles. Du weißt gar nicht, wohin mit dir, mit den, als wenn du so, weiß ich, Hummel im Hintern oder was auch immer, wenn du dann auch da abgekordelt wirst, dann willst du eigentlich sofort in den Wald gehen und mehrere Bäume ausreißen.
Okay.
So, weiß ich nicht. Du wirst ja andere Momente gehabt haben, wo das so haben. Aber wie ist denn das so mit dem körperlichen Verfall mit Anfang 40?
Also, was ich auf jeden Fall gemerkt habe, vor einigen Jahren schon, ich habe so mit 14 angefangen, richtig Leistungsbasketball zu spielen. Also richtig.
Also ist der Rücken dann auf jeden Fall immer hin?
Oder ja, bei mir ist der Rücken. So? Nee, bei mir ist der Rücken und die Knie. Nee, ich habe eher erstmal dieses Thema Ehrgeiz so ein bisschen. Also ich habe wirklich sehr, sehr ehrgeizig. Also ich habe sehr viel trainiert und sehr viel gemacht. Also ich glaube, es gibt Leute, die haben viel gemacht. Und ich habe sehr viel gemacht.
Tennisspieler und Squashspieler, ich habe früher sehr gerne Squash gespielt, machen die Schläger kaputt. Was macht man eigentlich als Basketballer kaputt, wenn was nicht gelingt?
Ja, man kickt mal den Ball durch die Halle oder sowas, aber da passiert ja eigentlich nichts. Nee, ganz genau. Nee. Und wie gesagt, ne, mit den 10 oder ne, 4 Treffern bei 10, also der Frust ist im Basketball einfach, weil es so eine unpräzise Sportart eigentlich ist. Ne? Ist ja nicht irgendwie, dass du oft triffst, sondern ne, du wirfst sehr, sehr viel öfter daneben, als dass du triffst. Ne? Aber was ich gemerkt habe, vor allen Dingen, ist dieses Ehrgeizding, ne, dass ich da wirklich sehr, sehr viel trainiert habe und auch Krafttraining und Laufen und alles stundenlang und gib ihn und immer mehr. Und als ich dann wirklich mit der Basketball spielen durch war, habe ich wirklich gemerkt, dass ich mich nicht motivieren kann, eine Liegestütze zu machen. Also wirklich eine. Bei einer, wenn sobald irgendwie diese Hürde kommt, ist es anstrengend,
den war Punkt sofort hat übrigens schon mit 10.
Ja, bei mir war das nur sehr, sehr extrem, dass ich das halt nicht hatte und immer weiter und dann für mich eine Erkenntnis war so, ey, du hast ja einfach keinen Bock mehr, dich irgendwie mit dir selber, diesen Schweinehund, wenn sofort, sobald die kleinste Aktion war, also ich habe eine ganz gute Verdauung, ich bin nicht besonders dick geworden oder sowas, das ist jetzt bei mir nicht passiert, aber Körper ist dann schon ein ziemliches Wrack gewesen irgendwie nach einer Weile, weil ich einfach gar nichts mehr gemacht habe, überhaupt gar nichts.
Und es war dann, unvorstellbar.
Ist es dann weitergegangen?
Also hast du ein Jahr oder zwei Jahre Pause genommen und dann gesagt, so, jetzt geht's los?
Ja, oder? Es ist jetzt ein paar mehr Jahre, es ist aber jetzt so vor ein paar Monaten eigentlich losgegangen, dass ich wirklich es schaffe, mich mal zu multiplizieren. Irgendwie eine halbe Stunde, wir haben ja dann so ne, unseren Fitnessraum da und da mal hinzugehen und war sogar letzte Woche das erste Mal mit Justus, Grüße an Justus Hollatz, der dann so ein kleines extra Workout gemacht hat für sich alleine und okay, ich mach mal mit. War dann nur eine halbe Stunde, aber hab dann mal Korbleger gemacht, ein bisschen, hab ich Jahre nicht mehr gemacht. Sport gemacht sozusagen, weil ich einfach keinen Bock hatte. Überhaupt keinen Bock mehr hatte. Und für mich war das voll so, oh krass, dass das überhaupt, dass du so dein Wesen sozusagen, dass das nicht so, ne, so ausgeschaltet ist. Dieses so, egal, ich mache jetzt noch eine Wiederholung mehr oder ich gehe jetzt noch eine Runde laufen oder ich gehe jetzt noch mal zwei Stunden in die Halle, dass das völlig weg war. Völlig weg war. Und die Gebrechen natürlich jeder Profisportler. Ne? Bei mir war ja die Karriere auch relativ früh mit 27 zu Ende aufgrund einer Verletzung. Wenn ich das dann noch 5-6 Jahre weitergemacht hätte, wäre es sicherlich noch schlimmer. Aber mir ist auch der Rücken, ne, aufgrund der Größe. Ich streng mich jetzt gerade an, ne, wirklich bewusst so, okay, versuch mal gerade zu sitzen, so, weil sonst ist bei mir sofort diese Körperhaltung und ja, die ist nicht so gesund. Also der Sport ist Mord, also es ist schon Profisport, das erzählen wir auch den Eltern. Also ich habe da mal so am Anfang, wir haben eine U16 und eine U19 Bundesliga-Mannschaft, das fing ja alles an, die Towers fing ja mit einer U16-Mannschaft an und da war ich der Trainer am Anfang mit meinen Kollegen zusammen und dann gab es immer dieses einen Elternabend am Anfang, wo ich sehr intensiv den Eltern klar gemacht habe, so, ihr müsst euch jetzt klar sein, so, wollt ihr das auch wirklich so? Ja, ob euer Sohn das will, ist eine Sache, aber wollt ihr das auch? Wollt ihr wirklich, dass euer Sohn Profisport macht? So? Weil das wird sehr, sehr viele Opfer einfordern, familiär auch Opfer einfordern, einfach durch Zeit ist. Und kann ja einer viel erzählen, aber gesund ist das nicht. Das ist es nicht. Am Ende des Tages ist es nicht gesund. Wenn er wirklich das durchzieht und dann irgendwie mit 33 aufhört, Basketball zu spielen, dann kannst du davon ausgehen, dass er wahrscheinlich den einen oder anderen körperlichen Schaden hat, wenn er nicht wirklich sehr, 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 sehr diszipliniert und vernünftig war. So. Und das ist ganz ehrlich auch ein Teil vom Profisport. So, ne? Das, wir unterscheiden auch so oder bringen den Jungen auch bei. So. Du musst unterscheiden zwischen einer Verletzung und Schmerzen. Und mit Schmerzen müssen wir alle leben. So. Also, ja, ist so. Wenn du das willst, wenn du im Wettbewerb mit dem 15-Jährigen, der jetzt in Russland ist, der jetzt in Amerika ist, der jetzt in der Türkei ist, wo auch immer, der trainiert so, wenn du mit dem wirklich im Wettbewerb willst, und das willst du, wenn du Profi werden willst, so, dann musst du Gas geben auf jeden Fall, so, weil der hat vielleicht noch ein bisschen mehr Motivation als du, aus anderen Gründen irgendwie. So wie in Deutschland hier können ja ein Jurastudium machen und viel Geld verdienen irgendwie oder weiß nicht, vielleicht hat er die Option nicht. Also solltest du überlegen, ob du mit dem im Wettbewerb gehen willst, wirklich. Überlegst dir. Wenn ja, let's go, aber überlegst dir halt.
Okay, ich bin froh, dass ich kein Sportler geworden bin. Sag mal, Marvin, wir sind schon am Ende. Das erschreckt mich genauso wie deine Geschichte über den des Nicht-Sporttreibens. Ich brauche jetzt nochmal zwei Antworten von dir, nach Möglichkeit kurz. Oh. Wo siehst du dich in 5 Jahren?
In Hamburg.
Und wo siehst du Hamburg in 5 Jahren?
Top of the world! nein, ich sehe mich hoffentlich immer noch mit den Hamburg Towers hier unseren Weg weitergehen und hoffe auf jeden Fall, dass wir dieses Corona-Ding hinter uns lassen und wieder irgendwie zu der früher so langweiligen Normalität zurückkehren. Irgendwie, das würde ich mir wünschen.
Marvin, das war ganz wunderbar und ich bin auch ein bisschen erfreut, dass die weiße Weste nicht ganz weiß geblieben ist, auf eine sehr sympathische Art und Weise. Herzlichen Dank und ich hoffe, wir sehen uns bald in prall gefüllten Hallen wieder.
Merci, sehr gerne.
Ja. Tschüss.
Ciao, ciao.
Das war Gute Leute. Das Hamburg-Gespräch mit Lars Meyer. Von der Gute-Leute-Fabrik, Szene Hamburg, dem Zeitverlag und 917 XFM. Folgt dem Hamburg-Gespräch als Podcast auf allen bekannten Streaming-Plattformen. Und die nächste Ausgabe gibt es natürlich auch wieder hier bei 917 XFM, Hamburgs Musiksender.